WDR 5. Denke ich an Europa mit Judith Schulte-Loh.
Wie steht die Europäische Union aktuell da? Als Krisenmanagerin, als Union, die für Werte steht, die es auch in der Realität umzusetzen gilt. Als Union, die in der Weltpolitik mitsprechen und nicht zuletzt Zukunft gestalten will. In unserer Rubrik Denke ich an Europa schauen wir im Europamagazin aus verschiedenen Perspektiven auf den Staatenbund. Auf das, was wir toll finden und auch auf die Baustellen. Mein Gast heute ist Harald Welzer, Soziologe, Sozialpsychologe, Direktor von Futur 2, Stiftung Zukunftsfähigkeit. Und seit 2012 lehrt er Transformationsdesign an der Europa-Universität Flensburg. Herr Welzer, herzlich willkommen im Europa-Magazin.
Hallo, guten Tag.
Herr Welzer, ist die EU so, wie sie sich jetzt präsentiert, zukunftsfähig?
Naja, das wäre etwas großartig, das zu entscheiden. Also immerhin funktioniert sie ja seit einigen Jahrzehnten. Und wie alles, was wir als Institutionen geschaffen haben, ist sie natürlich modernisierungsbedürftig. Und wir sehen viele Baustellen, die sicherlich dringend bearbeitet werden müssen.
Konkret, welche Baustellen sehen Sie vor allem?
Naja, wir sehen seit 6 Jahren eine gigantische Baustelle im Bereich Migration, Flucht, Einwanderung. Das ist aus meiner Sicht eines der größten Versäumnisse, gerade für diesen Kontinent, der sich ja die Wahrung der Menschenrechte auf die Fahnen geschrieben hat und selber eine sehr gewaltvolle und problematische Geschichte hat. Da tut sich überhaupt nichts, mit der fürchterlichen Folge, dass man sich permanent erpressbar macht durch irgendwelche Diktatoren und auch in diesen Situationen überhaupt nicht handlungsfähig ist, halte ich für ein riesiges Problem.
Denken Sie da auch an die Situation gerade an der polnisch-belarussischen Grenze?
Ja, selbstverständlich. Ich meine, da ist ein Kontinent mit mehr als 500 Bewohnerinnen und Bewohnern nicht in der Lage, einen Diktator dadurch auszuhebeln, dass man sagt, wir lassen jetzt mal paar tausend Leute einwandern, können das auch regulieren. Ist ja quantitativ überhaupt keine Größenordnung. Aber da man dazu nicht in der Lage ist, lässt man sich im Grunde genommen auf eine Situation der vollkommenen Erpressbarkeit ein. Und das ist doch sehr dysfunktional.
Was natürlich auch mit dem Umgang autokratischer Regierungen zu tun hat. Wenn wir auf Polen schauen, wenn wir auch auf Ungarn schauen, wäre dieses Problem einfach zu lösen?
Nein, und das wäre ja die nächste Baustelle, die man hat, dass wir sozusagen kein Konzept haben, also weder ein ausgearbeitetes politisches noch ein juristisches Konzept mit diesen ins Autoritäre abdriftenden Staaten innerhalb der Union haben. Auch das ist ja eine katastrophale Geschichte. Man muss sich mal vorstellen, dass es in anderen Ländern noch durch Wahlergebnisse plötzlich rechte Regierungen gibt, die ähnliche Dinge machen. Wo ist jetzt gewissermaßen die Konstruktion, dass man innerhalb der EU entsprechende Sanktionsmittel hat?
Ja, damit sind wir auch bei der Demokratie in den europäischen Staaten. Demokratie ist ja nie Stillstand, sondern immer in Bewegung und die Bürger und Bürgerinnen müssen Teil dieser Bewegung sein. Steht die Demokratie in der Union zunehmend unter Druck?
Das kommt darauf an, wo man hinschaut. Also natürlich steht sie von Regierungsseite in Polen und in Ungarn unter Druck, vielleicht auch noch in einigen anderen Gesellschaften, gibt dann immer entsprechende Tendenzen. Aber von den Bevölkerungen her würde ich erst mal sagen, nein, weil fast überall die Mehrheitsbevölkerungen auf der demokratischen Seite sind. Also das ist sicherlich das Kapital, was die EU hat.
Ja, und wie kann die Demokratie zukunftsfähiger werden? Was braucht es dazu?
Naja, es gibt ja in den letzten Jahren verstärkte Diskussionen über andere Instrumente, die parlamentarische Demokratie ergänzen, wie zum Beispiel Bürgerräte. Ist ja gerade in der Bundesrepublik auch ausprobiert worden mit so einem Klimabürgerrat. Man kann schauen, dass die politische Kommunikation besser wird und dass auch die Verselbstständigung der politischen Apparate verbunden mit sozusagen einer hohen Distanz zur Wahlbevölkerung, dass das sozusagen auch eine Geschichte ist, die besser werden muss. Aber das sind natürlich leere Appelle.
Ja, wie kann man sowas auch konkret machen?
Eine vitale Demokratie würde gar nicht erst in so eine Situation kommen.
Aber da sind wir ja jetzt. Und wenn Sie sagen, da muss sich was verändern, also wer miteinander ins Gespräch kommt, die politischen Apparate auf der einen Seite, die Bürger auf der anderen, wie kann das gelingen? Sie sind ja jemand, der gerade, wenn er in die Zukunft guckt, auch konkret an Projekten arbeitet.
Ja, aber wie, also einen Aspekt habe ich schon genannt. Also das ist halt die Installierung. Es gibt auch Ideen dafür, eine weitere Kammer einzurichten, wo Bürgerinnen und Bürger per Losverfahren ausgewählt werden und dort diskutieren. Es gibt das Institut der Bürgerräte. Es gibt Bestrebungen, beispielsweise jetzt auch in der Bundesrepublik, das Wahlalter herabzusenken, damit die junge Generation, die zahlenmäßig im Hintertreffen ist, besser repräsentiert wird. Das heißt, Instrumente der größeren Partizipation der Bevölkerung. Und das ist bestimmt gut. Ein anderer Aspekt, der hat jetzt gar nichts mit dem Parlamentarismus zu tun, ist, dass wir natürlich sehr stark daran arbeiten müssen, extreme soziale Ungleichheit abzubauen, weil das ist natürlich ein Aspekt, der nicht gerade demokratieförderlich ist, wenn Leute sich sozusagen ins Abseits gestellt fühlen.
Ein wichtiges Thema, und Sie haben es gerade auch genannt, und vielleicht auch eine Baustelle, das Gegenwarts- und Zukunftsthema Klimawandel. Und mit dem Green Deal hat die Europäische Union schon Ziele formuliert. Wie sehen Sie das? Ist das schon ein Aufschlag, der zukunftsfähig ist?
Ja, ich denke, das geht in die richtige Richtung. Also auch da ist dann immer die Frage, wie ist das definiert, was green ist? Ist es dann Greenwashing und man macht weiter mit einer konventionellen Wirtschaftspolitik oder ist es ernster gemeint? Aber grundsätzlich muss man natürlich bei so einem Tanker wie der EU sagen, das ist begrüßenswert, also dass man jetzt so ein europäisches Rekonstruierungs- oder Recovery-Programm unter ökologischen Vorzeichen macht. Genauso wie die Idee eines europäischen Bauhauses, also dass man sozusagen auch ein gesamtkulturelles Programm zur Verstärkung europäischer Identität macht, so würde ich das mal nennen. Das sind Dinge, die sind erstmal richtig gedacht.
Sie haben gerade Greenwashing genannt. Jetzt gibt es die Gesetzesvorlage der EU, wonach Atomkraft und auch Gaskraftwerke das Label Nachhaltigkeit bekommen sollen. Da wird aktuell drüber diskutiert. Wie sehen Sie das?
Naja, da sehe ich das so, dass die Grünen natürlich pflichtschuldig empört sein müssen. Aber natürlich spielt Atomkraft in der Europäischen Union eine sehr, sehr große Rolle, insbesondere in Frankreich. Und ich würde es auch für ungünstig halten, dass man das eigentlich als nachhaltig labelt. Worüber man sprechen kann, ist, dass CO2-neutral ist. Und dann hat man eine andere Diskussionsbasis für das Ganze. Wir haben ja die umgekehrte Problematik mit dem Gas. Weiß Gott, auch nicht nachhaltig. Man sieht hier aber, dass die Energiekulturen in den unterschiedlichen europäischen Ländern halt sehr unterschiedliche sind und die dabei gekoppelten wirtschaftlichen Vor- und Nachteile auch. Dann ist klar, dass es darüber Auseinandersetzungen gibt.
Harald Welzer ist mein Gast heute in Denke ich an Europa. Herr Welzer, wir haben jetzt schon über einige Baustellen geredet, die die Europäische Union hat. Und Ihr neuestes Buch heißt Nachruf auf mich selbst, die Kultur des Aufhörens. Und es ist ein Plädoyer dafür, mit etwas aufhören zu können, das sein zu lassen, was nicht mehr richtig passt. Weshalb haben Sie dieses Thema gewählt?
Naja, eigentlich aus den Gründen, über die wir schon gesprochen haben. Wenn wir die ökologischen Probleme betrachten, die wir im 21. Jahrhundert unglaublich massiv haben, ganz vorne Erderhitzung und Artensterben, dann haben wir es mit Endlichkeitsproblemen zu tun. Also wenn eine bestimmte Größenordnung von Temperatur unter- oder überschritten wird, können Menschen nicht mehr überleben. Wenn eine bestimmte Größenordnung von Arten ausgestorben ist, können Menschen nicht überleben. Das heißt, wir haben es mit Endlichkeitsproblemen zu tun. Wir haben aber überhaupt kein einziges politisches und wirtschaftliches Konzept, das mit Endlichkeiten umgehen können. Wir haben eine Ökonomie der Unendlichkeit. Es müssen permanent Steigerungen stattfinden, Grenzen überschritten werden. Wir haben keine Ökonomie der Endlichkeit und wir haben auch keine politische Strategie, die sozusagen mit dem Status quo operieren würde, sondern es geht gewissermaßen immer darum, noch mehr, noch weiter, noch höher. Und das ist in einer Zeit, wo uns die Endlichkeiten sozusagen überlebensmäßig auf die Füße fallen, ein Unding.
Also womit sollten wir zu Jahresbeginn in der Union aufhören, um jetzt zum Jahresanfang richtig anfangen zu können?
Naja, innerhalb der Europäischen Union würde ich sagen, da muss man aufhören, Dinge zu verschleppen. Kommen wir auf den Anfang zurück. Die Migrationsthematik kann man nicht weiter verschleppen, weil auch die Fluchtbewegungen durch Klimawandel stärker, massiver werden werden. Die Aktionen der Diktatoren im Osten werden heftiger werden. Und insofern muss man wirklich da sich ransetzen und sagen, da brauchen wir jetzt eine vernünftige Migrations- und Einwanderungspolitik, die verbindlich für die Mitglieder der Europäischen Union ist.
Nachruf auf mich selbst, die Kultur des Aufhörens. Auf Sie persönlich geschaut, Herr Welzer. Sie hatten im April 2020, wenn ich das richtig erinnere, einen schweren Herzinfarkt. Das hätte Sie fast das Leben gekostet. Haben Sie danach noch einmal neu sortiert, was Sie wollen?
Naja, also man sortiert dann ganz unwillkürlich, weil sich die Wertigkeiten verändern bei so einer Endlichkeitserfahrung. Und für mich persönlich ist es dann sehr naheliegend, was dabei rauskommt, nämlich weniger zu machen, weniger Termine zu haben, weniger Verpflichtungen einzugehen. Wobei man natürlich sagen muss, das ist ja kein Rezept für alle. Ich kann mir das aufgrund meines Lebensalters und der Art, wie ich arbeite, kann ich mir das leisten. Viele Leute können das nicht. Man ist ja getrieben durch eben diese Kultur des permanenten Weitermachens, des permanenten Übersteigerns von dem, was vorher schon da war. Aber für mich persönlich kann ich solche Schlüsse ziehen, ja.
Wie wichtig ist Ihnen Familie? Ich weiß, Ihr Sohn, Nikolas Zichy-Welzer, der arbeitet ja auch bei Foto 2 mit. Also ist sozusagen mit Ihnen dabei, Zukunft zu gestalten. Aber Ihnen persönlich, wie wichtig ist das? Familie, Freunde, das ist ja ein weit zugreifender, also zu fassender Begriff.
Ja, gut, ich glaube, das kann man sehr einfach beantworten. Für mich sind sowohl Familienmitglieder als auch Freunde, Freundinnen das Wichtigste, was es überhaupt gibt. Was aber auch wieder banal ist, weil wir sind ja soziale Wesen. Also auch da könnte man ja nochmal neu ansetzen und sagen, dass die ganze Theorie, dass wir sozusagen alle individualistischen Nutzenmaximierer sind, totaler Blödsinn ist, an der Realität vorbeigeht, was sie spätestens dann merken, wenn sie wirklich ein persönliches Problem haben, weil dann brauchen sie Freunde und Menschen, die sie gern haben und die bereit sind, für sie etwas zu tun.
Ja. Und wenn Sie jetzt nochmal auf Europa gucken, wir brauchen da auch, Herr Welzer, lassen Sie uns nicht drum rumreden, eine ultimative Lobhudelei. Also was ist Ihr persönlicher Zugang zu Europa? Wo sagen Sie, Mensch, das ist nicht nur toll, 70 Jahre Frieden haben wir geschafft mit dieser Europäischen Union, sondern das hat noch einen Mehrwert. Welchen hat es für Sie?
Also es hätte unheimlich viele Mehrwerte. Ich könnte das im Kontrast beantworten. Ich habe ja noch die Zeiten erlebt, wo man halt an den Grenzen kontrolliert wurde, wo man die Währung wechseln musste, wo es unterschiedliche rechtliche Systeme gab und so weiter. Und wenn das selbstverständlich geworden ist, dass es das alles nicht mehr gibt, merkt es keiner. Ist gigantisch. Dinge wie das Erasmus-Programm, European Song Contest und all diese Sachen sind ja Dinge, die sich in die Selbstverständlichkeit unserer Lebenswelt eingebaut haben, aber die sind unheimlich toll. Und für junge Menschen, da käme niemand auf die Idee, dass es ein Problem sein könnte, nach Tschechien zu fahren oder in die andere Richtung, nach Südeuropa oder sowas. Und das sind alles unglaublich tolle freiheitliche Errungenschaften. Die kann man gar nicht hoch genug bewerten.
Ich hätte nie gedacht, dass Sie den European Song Contest gucken.
Ich gucke den auch nicht. Ich gucke den überhaupt nicht. Aber das sind Dinge, muss ich natürlich als Sozialwissenschaftler sagen, da findet Europa statt. Genau dort in der Alltagskultur, in der Popkultur, genau dort findet sie statt. Und da findet auch Internationalität statt. Und das ist unheimlich wichtig. Ich gucke den Scheiß nicht.
Sagt Harald Welzer, Soziologe, Sozialpsychologe, der heute mein Gast war in unserer Rubrik Denke ich an Europa. Herr Welzer, schön, dass Sie Zeit hatten. Danke.
Ja, sehr gern.
WDR 5